Es ist einfach eine totale Erschöpfung, die ich in dem Sinne noch gar nicht gekannt habe. Es saugt dir die Kraft raus und du kannst plötzlich gar nichts mehr machen. Und das ist das Schlimmste an der Krankheit.
Franziska Trost ist Kolumnistin bei der Kronenzeitung und leidet seit über einem Jahr an Long-Covid, einer Folgeerkrankung ihrer Corona-Infektion. Welche Auswirkungen das konkret auf ihren Alltag hat und wie sie gelernt hat, mit ihren Beschwerden umzugehen, erzählt sie in der heutigen Podcast-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts, in dem nicht nur die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes zu Wort kommen, sondern auch Menschen, die von den Themen, über die wir sprechen, persönlich betroffen sind. In der letzten Folge habe ich mit Thomas Berger, dem Leiter der Uniklinik für Neurologie an der MedUni Wien, gesprochen, wo es eine der ersten Long-Covid-Ambulanzen des Landes gibt. Heute möchte ich mit jemandem darüber reden, der weiß, wie sich diese tückische Krankheit anfühlt. Genaue Daten gibt es zwar noch nicht, aber rund 10-15% der Menschen, die sich in Österreich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben, dürften an Long-Covid leiden. Das heißt, sie haben Beschwerden, die länger als 3 Monate nach der Erkrankung anhalten. Die 44-jährige Journalistin Franziska Trost ist eine davon. Im November 2020 ist sie erkrankt, ja, und seither nicht mehr richtig gesund geworden. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehe.
Hallo.
Wie geht's dir denn heute?
Ja, es ist, ich kämpfe halt schon ein bisschen, muss ich zugeben, aber ich kriege das hin. Also, geht schon.
Aber ist es für dich schon so, dass jeder Tag eine Kraftanstrengung ist? Also auch jetzt so der Alltag?
Ich beschreibe es immer ein bisschen so, mein Leben früher war so, dass ich am liebsten Bäume ausgerissen hätte. Und an schlechten Tagen geht nicht einmal Gras und an besseren Tagen kann ich immerhin Blümchen auspflücken.
Heute ist so ein Blümchentag.
Heute ist ein Blümchentag.
Fangen wir vielleicht im November 2020 an. Ich habe gesagt, da bist du positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Du hattest hohes Fieber und dann auch eine Lungenentzündung. Wie lange hat es gedauert, bis die Akutphase der Krankheit vorbeigegangen ist und wie ist es dann weitergegangen?
Na, wirklich krank war ich so um die 2,5 Wochen und habe aber wirklich lang gebraucht, bis ich mich erholt habe davon. Mich hat die Krankheit sehr geschwächt. Ich habe innerhalb von 2 Wochen um die 6 Kilo verloren. Und es hat sich dann wirklich bis in den Jänner, Februar gezogen, bis ich so halbwegs das Gefühl gehabt habe, ich habe jetzt die akute Krankheit wirklich hinter mir gelassen. Und dann dachte ich kurz, es geht mir besser und habe halt mich wieder Vollgas ins Leben und vor allem in die Arbeit gestürzt, weil Leben war ja nicht so viel damals im Lockdown. Und habe auch auf Anraten, weil man es damals halt auch nicht besser wusste, der Ärzte relativ viel mich gefordert, körperlich. Also ich bin sehr, sehr viel und flott spazieren gegangen und habe mich eher so auf der sportlichen Seite gefordert, um eben auch die Lungen wieder in Gang zu bringen. Und erst viel später habe ich dann gemerkt, dass das halt das ganz Schlechteste war. Also man darf ja eigentlich mit Long-Covid nicht über seine Grenzen gehen und ich bin ständig über meine Grenzen gegangen. Was halt dann passiert ist, ist, dass es mir dann immer schlechter gegangen ist, bis ich dann so im April, Mai wirklich am Ende meiner Kräfte war. Also ich konnte überhaupt nicht mehr. Ich bin am Sofa gesessen, ich hatte kaum Kraft, mich zu bewegen und mir sind am Ende des Tages die Tränen der Erschöpfung runtergelaufen.
Das, was du beschreibst, ist so, man geht ja meistens von sich selber aus. Wenn ich mir jetzt denke, ich bin auch jemand, der sehr gerne arbeitet, die auch oft über ihre eigenen Grenzen geht, auch sportlich immer wieder. Und wenn es mir dann so gehen würde, dass ich dann plötzlich total erschöpft bin und dann eben, so wie du es beschreibst, kaum mehr aufstehen kann in der Früh oder überhaupt mich kaum mehr bewegen kann, wäre das Naheliegendste für mich, dass ich mir denke, okay, oh Gott, vielleicht habe ich eine Depression. Was ist denn dir damals durch den Kopf gegangen?
Nee, es gab damals natürlich schon die ersten Berichte über Long-Covid. Das hat man damals schon immer wieder gelesen. Und der Punkt war, es hat sich zu körperlich angefühlt, als dass ich an eine Depression gedacht hätte. Zu Beginn war da auch noch diese Kurzatmigkeit dabei. Ich habe wirklich starkes Herzklopfen immer wieder gehabt und auch diese Erschöpfung. Ich habe so richtig immer gespürt, wann es mir die Kraft aussaugt. Also das ist, muss man sich wirklich vorstellen, als wenn das am Kopf beginnt und plötzlich schwappt die ganze Kraft nach unten weg. Also das ist auch so ein Kribbeln in den Fingern dann. Es war einfach ein körperliches Problem, das sich halt natürlich auch auf den Geist angeschlagen hat. So, da haben wir die Wortfindungsstörungen.
Und was hast du dann gemacht?
Ja, dann musste ich halt wirklich einmal die Notbremse ziehen, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben, war es immer so gewohnt, wenn ich krank war, habe ich am liebsten immer drüber hinweggearbeitet und gedacht, ach, irgendwann vergeht das schon wieder. Und zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich das nicht. Es ging einfach nicht. Ich konnte nicht mehr weiterarbeiten und da bin ich damals für ein paar Wochen in den Krankenstand gegangen. bin auch so auf eine Art Kur nach Gasau am Kamp und habe einfach einmal wirklich gar nichts gemacht. Dann musste ich nach ein paar Wochen aber wieder zurück, weil ich ein Projekt hatte, das ich betreuen musste für die Zeitung. Und bin halt dann mehr oder weniger von 0 auf 150% wieder eingestiegen. Und das ging halt dann genau 2 Monate gut. Und dann war ich am selben Punkt wieder im September und habe das quasi das Rezept wieder neu aufgemischt und habe wieder nichts gemacht für ein paar Wochen. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich halt in so einer Phase, wo ich gelernt habe, okay, ich muss eine Balance halten. Ja. Also ich darf halt nicht meine Grenzen überschreiten und diese Grenzen sind halt aber leider sehr eng gesetzt und das muss man mal akzeptieren.
Das heißt, dein Leben ist viel langsamer geworden?
Viel langsamer, ja. Eben, ich sage immer, ich schaffe es jetzt so halbwegs und ich habe meinen Weg gefunden, wie es für mich funktioniert, aber mit meinem Leben von vor Corona hat das relativ wenig zu tun.
Und ich nehme mal an, nachdem du beschrieben hast, dass du circa ein halbes Jahr nach deiner Corona-Infektion dann die ersten schwerwiegenden Beschwerden wiederbekommen hast, bist du wahrscheinlich auch zu Ärzten gegangen, oder?
Ja, natürlich. Da habe ich dann in der ersten Phase, bis in den Herbst hinein, bin ich also wirklich von einem Arzt zum anderen gelaufen, vom Kardiologen über Neurologen, ich war auch beim TCM-Arzt und beim praktischen Arzt und Infektologen, ich weiß gar nicht, was das alles war. Ja. Aber im Endeffekt hat mir jeder irgendwas anderes verschrieben und dann habe ich noch eine Tablette mehr genommen und irgendwann hatte ich einen Riesensack an Medikamenten, die ich alle frühmorgens und am Abend genommen habe, aber geholfen hat letztendlich nichts. Und die meisten Ärzte haben halt auch zum Abschied mitgegeben, seien Sie geduldig, mit der Zeit wird es wieder weggehen. Aber das Frustrierende ist halt, dass dir in Wahrheit keiner sagen kann, wie, wann oder ob überhaupt.
Und wenn du jetzt sagst, du hast einen Sack voll Medikamente gehabt, wogegen oder wofür waren die? Also was wurde dir denn diagnostiziert?
Das waren teilweise eigene Ernährungszusatzstoffe, die extra für die Nervenregeneration sind. Ja, weil bei mir halt das hauptsächlich neurologische Probleme sind, eben auch mit den Konzentrationsstörungen und der Vergesslichkeit und diesen Wortfindungsstörungen und diesem Nebel. Das kommt ja hauptsächlich aus dem neurologischen Bereich. Also da war dann halt viel für die Nerven dabei. Die Neurologin hat mir dann sogar als Versuch ein Mittel verschrieben, das man normalerweise nimmt gegen beginnende Demenz, wo ich auch immer sage, das hat mich dann ein bisschen deprimiert. Mhm. Aber es hat dann letztendlich auch nichts geholfen, da war ich dann fast wieder froh. Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Manche Sachen haben wir dann wieder abgesetzt, weil es eh nichts gebracht hat.
Und gab es dann eine Ärztin oder einen Arzt, der oder die tatsächlich Long-Covid diagnostiziert hat?
Bei jeder einzelne Arzt war eigentlich überzeugt davon, dass das Long-Covid ist. Es ist ja wahnsinnig schwer zu diagnostizieren, ja, aber im Endeffekt haben alle Symptome von den Herzstolpern über die Konzentrationsprobleme und die Müdigkeit, was ja immer so schön als Fatigue bezeichnet wird, wo ich immer sage, mein Gott, klingt das lieb, das ist wie ein Biedermeier-Mädchen, das sich mit einem Seufzer auf ihr Kanapee sinken lässt und in Wahrheit ist es so ein erbärmlicher Zustand.
Ja, spannend ist ja auch, weil du das jetzt so schön beschreibst, dass ja Long-Covid, dass mehr Frauen davon betroffen sind.
Das wäre vielleicht ein spannender Ansatz für die Forschung, ja, ob das irgendwas, vielleicht hat es ja was mit Hormonen zu tun. Ja. Weil du das gesagt hast mit den Frauen, das ist natürlich sicher auch ein Problem bei der Diagnose, dass man halt gerade bei Frauen, die mit Schwäche kommen, dass das halt auch gern mal ins psychosomatische Eck gedrängt wird. Und das ist halt das, was man als Long-Covid-Patient halt auch wirklich nicht brauchen kann.
Hast du auch erlebt, dass es dir Menschen nicht wirklich glauben? Weil man sieht uns ja jetzt hier nicht, aber du bist einfach eine Frau, die mitten im Leben steht. Man braucht dich nur anschauen, du bist ganz violett gekleidet. Du strahlst alleine durch deine Farben, die du trägst, schon eine totale Lebensfreude und Lebendigkeit aus. Man sieht es dir einfach nicht an.
Es ist für die Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Eben, wir sind alle gewohnt, wenn jemand krank ist, dann schaut er auch krank aus. Ist das so mit jemandem zu tun, der eigentlich nicht krank aussieht? Ja? Und was ich ganz oft merke, ist, wenn ich es versuche zu erklären, was ich habe, dann kriege ich ganz oft die Antwort, ja, ich bin auch oft so müde, das muss der Winter sein. Oder es ist gerade eine stressige Farbe. Aber ich kann das so nachvollziehen, ich bin auch immer so müde. Wo ich mir denke, ich bin ja nicht müde.
Du bist ja Journalistin, da liebt man es auch, Themen auf den Grund zu gehen, zu recherchieren. Bist du da, auch was jetzt deine persönliche Krankheitsgeschichte betrifft, journalistisch vorgegangen, nachdem dir irgendwie niemand so eine Antwort geben konnte? Hast du viel recherchiert?
Nein, ich habe mich schon immer sehr genau informiert und schaue auch jetzt immer noch wieder nach. Also ich bin dann auch in diese Selbsthilfegruppe auf Facebook eingestiegen, weil das natürlich interessant war auch, wie geht's anderen, was machen die dagegen. Also ich habe sehr, sehr viel drüber gelesen.
Mhm. Wem würdest du die dann empfehlen?
Naja, Menschen, die Corona hatten und merken, es geht ihnen nicht gut, die gerade so am Anfang sich denken, das könnte Long-Covid sein, da würde ich auf jeden Fall in diese Selbsthilfegruppe auf Facebook schauen, weil das auch hilft, sich Ärzte zusammenzusuchen. Wo könnte man hingehen? Was, es hilft einem ja sonst keiner. Ja? Man wird ja ein bisschen alleingelassen immer noch. Man merkt, es geht einem nicht gut. Und im Endeffekt wäre es schön, wenn man wirklich eine Anlaufstelle hätte und sagen könnte, okay, da wird Ihnen jetzt geholfen. Ja? Letztendlich hast du ja keine Energie, um dir Ärzte oder sonst was rauszusuchen. Das war eigentlich das Alleranstrengendste.
Wenn man sich ein bisschen mit Long-Covid beschäftigt, also andere Geschichten liest und hört, ist mir auch schon untergekommen, dass vor allem das Arbeiten für viele ein Problem ist und dass man da natürlich, wenn man so lange weg ist und nicht mehr voll einsatzfähig ist, auch Probleme mit dem Arbeitgeber bekommen könnte. Du bist ja Journalistin bei der Kronenzeitung. Wie ist das denn bei dir eigentlich mit dem Arbeiten? Arbeitest du wieder voll, also so wie vor deiner Krankheit?
Ich habe das Glück, dass ich wirklich einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber habe. Also die haben mir wirklich die Möglichkeit gegeben, dass ich ganz in meinem Tempo in den Job zurückkehren konnte nach dem Krankenstand. Und ich arbeite jetzt auch noch nicht ganz 100% wieder, sondern eher so auf 80%, würde ich sagen. Und dadurch kann ich mir meine Pausen auch zwischendurch nehmen. Würde man von mir verlangen, 100% oder vielleicht sogar mehr zu arbeiten, das würde einfach nicht funktionieren. Also da wäre ich wahrscheinlich immer noch im Krankenstand. Und das ist vielleicht eben auch wichtig für andere Arbeitgeber, die mit Long-Covid-Patienten zu tun haben. Im Endeffekt sollten sie ihnen wirklich entgegenkommen, weil das hilft schon sehr.
Ja, weil das höre ich immer wieder, wird auch zum Problem, dass die Geduld der Arbeitgeber dann irgendwann zu Ende ist und vor allem dann, wenn keine Befunde da sind. Und bei dir, glaube ich, war es ja auch so. Also vielleicht könntest du das nochmal kurz erzählen. Ist denn irgendwo eine Auffälligkeit gewesen oder ist irgendwo bei all den Untersuchungen, die du gemacht hast, was rausgekommen? Also wo man sagt, okay, das sind einfach Werte eklatant nicht in Ordnung.
Es waren schon Blutwerte ein paar, nicht ganz normal, aber das hat man wahrscheinlich bei jeder Blutuntersuchung. Ja. Aber dass du jetzt hergehst und sagst, ah, da wäre jetzt genau was, ja, das gab es eben nicht. Ja. Das ist das Problem. Du bist auf dem Papier rein theoretisch gesund und bist es leider doch nicht. Und das kann natürlich bei manchem Arbeitgeber schon dazu führen, dass er sagt, ne, du hast ja nichts.
Dass Long-Covid eben so schwer nachweisbar ist, ist eben für Arbeitgeber oft ein Problem. Es ist aber auch für die Krankenkassen ein Problem und es ist wahrscheinlich in weiterer Folge oder wahrscheinlich in erster Folge schon für das Umfeld oft ein Problem. Was ist denn so aus deiner eigenen Erfahrung wichtig, wie das Umfeld mit jemandem umgehen sollte, der Long-Covid hat? Und wie war das bei dir, wo du sagst, ja, das war toll, dass das so und so funktioniert hat und das war vielleicht eher nicht so hilfreich?
Da habe ich wirklich Glück. Ich habe so wahnsinnig liebe Freunde und Familie, wo eigentlich wirklich kaum jemand daran gezweifelt hat. Aber sie haben ja auch gesehen, wie es mir geht. Die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, dass ich zum Beispiel, wenn wir uns jetzt was ausgemacht haben, dass es auch kein Problem war, das immer kurzfristig abzusagen, weil ich einfach nicht konnte dann. Ja. Oder dass ich dann halt einmal bei einem Abendessen still werde. Oder es wirft mir keiner was vor, wenn ich nicht funktioniere, wie ich funktionieren sollte.
Die Kaffeepause.
Zeit für unsere Verstehe-Kaffeepause. Und wir sitzen ja auch heute wieder im Rooftop-Foyer hier im Austria Center Vienna. Und wenn man hier beim Fenster rausschaut, dann ist ja vor uns eine riesige Terrasse mit so tollen, bequemen Enzis, auf denen man sitzen kann. Wenn es schön wäre, würde ich da jetzt gern rausgehen. Und diese Pause nutze ich auch immer dazu, um erstens meine GesprächspartnerInnen ein bisschen besser kennenzulernen, aber auch um, gerade wenn es jetzt um Krankheitsgeschichten geht, ein bisschen rauszufinden, was macht denn das Leben schön? Was sind denn für dich so die Dinge, wo du dich freust am Tag und wofür du dankbar bist?
Ich habe halt einfach mein Leben umgestellt und da gibt es sehr viele schöne Dinge. Ich habe zum Beispiel, also ein ganz wichtiger Part ist eben das Spazierengehen mit dem Hund. Ich habe plötzlich entdeckt, was für tolle Wanderwege ich gar nicht so weit von meinem Zuhause aus habe. Und das geht Gott sei Dank auch gut. Und ganz im Gegenteil, es hilft mir sogar. Und ich dieses Beobachten über die Jahreszeiten hinweg, wie sich der Wald verändert, es ist sowas Schönes. Ja.
Der Donaupark wird sich ja hier auch anbieten zum Spazierengehen.
Das stimmt, das stimmt. Wobei ich den Wald bevorzuge, ich gebe es zu.
Machst du dann auch so richtig Waldbaden?
Also ich umarme jetzt keine Bäume, aber ich glaube, das Waldbaden machst du eh ganz automatisch. Ja? Also, und eben dieses bewusste Wahrnehmen vom Wald im Schnee und wenn er dann im Frühjahr wieder erwacht und im Sommer, also dieses einfach durch die Jahreszeiten wandern, ist sowas Schönes. Und vor allem ist es vielleicht auch gar keine so schlechte Lehre gewesen, in so einem schnellen Leben, das ich geführt habe, quasi zwangsmäßig ein wenig Ruhe und Achtsamkeit reinzubringen. Ich denke mir schon, dass ich daraus auch, falls es hoffentlich doch irgendwann einmal wieder zurückgeht in Richtung mehr Schnelligkeit, dass ich diese Achtsamkeit aber auch behalte.
Das habe ich mir nämlich vorhin gedacht, als du so beschrieben hast, wie sich dein Alltag verändert hat und dass er viel bewusster, achtsamer und langsamer geworden ist als zu der Zeit vor Corona. Dass es spannend ist, dass wir in einer Zeit leben, die eben immer schneller wird. Also diese Schnelllebigkeit tut ja sehr vielen schon seit vielen, vielen Jahren nicht gut. Und dann kommt plötzlich eine Krankheit, die genau dazu führt, dass die Menschen sich eben vermehrt wieder auf die Entschleunigung konzentrieren müssen. Also das finde ich irgendwie einen spannenden Gedanken.
Absolut, ja. Ich glaube, das macht es aber für viele auch so schwierig, Long-Covid zu verstehen, weil es geht ja total diametral zu dem, wie wir seit Jahren eigentlich gedrillt und werden und leben. Also das ist immer funktionieren müssen im Job. Ja. Eben eigentlich eine Krankheit, die übergeht man irgendwie. Ja. Also und alles möglichst schnell und am besten Multitasking, 5 Sachen gleichzeitig. Multitasking geht ja überhaupt nicht mehr.
Ich frage hier auch gerne so nach Wünschen und Visionen. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch machen oder das habe ich noch vor, das ist so ein Ziel von mir?
Momentan ist mein Radius wirklich so eng, dass ich mir denke, ich denke jetzt mal nur in einem halben Jahr und hoffe einfach ein bisschen mehr wieder ich selber zu sein, wie ich mal war, dass ich mir große Träume oder Wünsche momentan gar nicht erlaube, weil ich mir denke, geh einfach Schritt für Schritt jetzt. Deswegen fällt mir das gerade ein bisschen schwer, was du sagst, aber nö, ich glaube, ich wäre einfach zufrieden, wenn es wieder ein bisschen wäre wie früher.
Was vermisst du am meisten?
Ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch. Ich bin gern unter Leuten und gern mit Leuten und dass das eigentlich kaum möglich ist. Ich war jetzt unlängst bei einer Premiere, wo halt dann der Trubel war von den Premierengästen und was ich früher geliebt habe. Und jetzt, ich habe mich ins letzte Eck vom Theater verdrückt, weil es mir einfach zu viel war. Und das hätte ich gern wieder, ja, dass ich einfach wieder unter Menschen sein kann.
Franziska, du hast uns einen schönen Einblick gegeben in deine Geschichte mit Long-Covid, wie es dir geht, wie du damit umgehst. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was würdest du denn sagen, was hat dir bisher am meisten geholfen, um zu einem Weg der Besserung zu kommen, in dem du dich ja immer noch befindest?
Ein wirklich ganz wichtiges Mittel, und das sagen sie auch immer, also das hört man auch von den Ärzten, und das ist eigentlich auch das Einzige, was wirklich hilft, ist das sogenannte Pacen. Ich glaube, verständlich ist, wenn man sagt, man trackt sich selber. Also ich habe auch da so eine Fitnessuhr, mit der ich dann halt immer auch in gewissen Bereichen bleiben muss. Und das hilft ein bisschen dabei, eben diese Grenzen auszuloten, von denen wir gesprochen haben.
Also du meinst jetzt auch Herzschlag, was wird da alles
auch
gemessen?
Also das ist allein, genau, vor allem der Herzschlag. Ja. Das ist halt beim Gehen wichtig, also beim Spazierengehen. Auch da kann man einfach mal zu schnell gehen aus Versehen, ja, oder beim Bergaufgehen zu flott. Und aber eben auch das Pacen oder Tracken im sonstigen Bereich. Dass du immer darauf achtest, nur das zu tun, was auch tatsächlich möglich ist.
Ich danke dir sehr, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast und deine Geschichte teilst. Ich bin ja nicht die Erste, der du sie erzählst. Also du hast schon einige Interviews zu Long-Covid gegeben und deinen Erfahrungen damit. Warum ist es dir so wichtig, darüber zu sprechen?
Ich habe erstens mal wirklich, wirklich viel Feedback bekommen von Menschen, denen das auch geholfen hat. Oder eben auch allein, dass die Menschen ein bisschen Verständnis dafür bekommen, was das bedeutet, auch in ihrem Umfeld, wenn sie jemanden kennen, der Long-Covid hatte. Dass ich mir dann gedacht habe, okay, es scheint anderen Menschen einfach auch etwas zu geben, wenn sie hören, der geht es eben genauso. Ja. Und ich habe auch Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gemeint haben, sie haben sich impfen lassen.
Weil du darüber gesprochen hast.
Ja, ich mir gedacht habe, es ist auch nicht das Schlechteste. Ich meine, die Impfung ist zwar erst auch kein Wundermittel gegen Long-Covid, aber es schränkt es doch nochmal um die Hälfte ein, ja, die Gefahr.
Und man muss ja bei dir dazu sagen, du hast es so früh bekommen, dass es damals noch keine Impfung gab, oder?
Ich hätte mich sehr gern damals schon impfen lassen. Ja.
Aber es gab noch keine.
Nein.
Verstehe. Vielen herzlichen Dank fürs Teilen deiner Geschichte und
Dankeschön
fürs Gespräch und alles Gute dir.
Danke, danke.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.